Jetzt schon zwei, dreimal Alkohol erwähnt und da würde ich gerne ein bisschen tiefer drauf einsteigen, weil es ja eine sehr aktive Diskussion gerade ist. Es kamen ein paar spannende Bücher raus, die neue Studienerkenntnisse auch geteilt haben. Bas Kast hat dazu ein Buch geschrieben, einer der Menschen, die das Thema Ernährung auch in die breite Öffentlichkeit tragen können. Und ich glaube, viele haben mittlerweile verstanden, dass es mit Risiken verbunden ist. Früher war so, glaube ich, die gängige Logik, wenn man es nicht übertreibt, ist es auch nicht schlimm. Also, dass ein Heavy-Trinker natürlich mit Leberschäden zu kämpfen hat, das war immer schon klar. Aber ein paar Gläschen am Abend und am Wochenende dann vielleicht ein bisschen mehr, galt lange die Vermutung, dass das doch nicht wirklich schädlich sein kann. Jetzt gibt's da neue Erkenntnisse und ich war überrascht, weil da hatte ich auch eine Fehlinformation. Du sagtest, dass Alkohol per se keine Mutation auslöst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich führe den Gedanken mal zu ändern, kannst du ihn kommentieren. Aber dass zum Beispiel harter Alkohol in der Mundschleimhaut die erste Schicht beschädigen kann und dazu zu Wachstum führt von den unterliegenden Schichten, die dann auch entsprechend zu Mutationen oder zu Krebs oder zu Tumorentwicklung führen kann. Wo ist aus deiner Sicht so die kritische Menge, ab wann Alkohol regelmäßig eingenommen überhaupt auf die Diskussion Krebs, egal wie der Mechanismus jetzt ist, aber ab wann wirkt Alkohol auf Krebsrisiken ein? Kann man das so beantworten? Also ist es eine sinnvolle Frage?
Ja, ich nehme das an Alkohol immer ganz gern als Beispiel, um den Unterschied zwischen Karzinogen und Krebsförderern zu erklären.
Ja.
Weil das kann, Alkohol ist da in dieser Stellung besonders, weil es beides ist. Also Alkohol wird in der Leber zu karzinogenen Substanzen verstoffwechselt, Formalin, also Acetaldehyd, und die können DNA-Schäden verursachen. In der Konzentration, wie wir Alkohol im Blut haben, der Alkohol selber dort nicht. Aber wenn wir Schnaps trinken, sehr, sehr hochprozentigen Ethanol, wie das Alkoholiker manchmal machen, darauf basiert übrigens auch die desinfizierende Wirkung von Alkohol. Also Alkohol bringt Zellmembranen zum Platzen. Mhm. Deshalb tötet Alkohol auch Bakterien und Viren, die eine Lipidhülle haben. Und wenn ich jetzt sehr hochprozentigen Alkohol trinke, tötet der Alkohol auch die oberste Zellschicht im Mund- und Rachenraum. Das kennt man wahrscheinlich, wenn man schon mal sehr starken Alkohol getrunken hat, dass es brennt. Und das führt dazu, dass dann die Zellen in den tiefer liegenden Schichten zum Wachstum angeregt werden, um diese Zellen zu ersetzen. Und da hat man wiederholt gesehen, dass bei Rauchern, die zusätzlich harten Alkohol trinken, das Risiko für Krebs im Mund- und Rachenraum 100-mal höher ist, als wenn sie nur rauchen.
Okay.
Und da ist der Alkohol der Krebsförderer, weil er da ja nicht das Gift ist. Das Gift kommt aus dem Zigarettenrauch. Also Zigarettenrauch enthält 60 karzinogene Substanzen. Aber der Alkohol, der selber keine DNA-Schäden macht, verhundertfacht das Risiko. Und bei Alkohol ist noch eine andere Sache interessant. Wenn wir es dann trinken, dann denken wir, naja, aber meine Leber ist doch super, habe doch super Leberwerte und habe ich ja angeguckt. Und da vernachlässigen wir eine Krebsart, die ganz wichtig ist, massiv, und das ist Brustkrebs. Weil dieses Enzym, was Alkohol in diese karzinogenen Stoffe abbaut, das kommt neben der Leber auch in einem anderen Organ vor oder Gewebe, und das ist das Brustgewebe. Und Alkohol ist ein großer Risikofaktor für Brustkrebs. Etwa 13% aller Brustkrebsfälle gehen auf das Konto von Alkohol. Und das ist ein Fakt, der ist komplett unbekannt, glaube ich, in der Gesellschaft. Und das muss dringend geändert werden.
Das jetzt nochmal, ich glaube, meine Aussage war nicht ganz korrekt. Alkohol, das Molekül an sich, führt nicht zu Genmutationen, sprich ist nicht karzinogen, aber die Abbauprodukte von Alkohol, die führen möglicherweise zu Mutationen.
Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass Alkohol auch schädigende Wirkungen hat, aber der Haupteffekt ist durch die Abbauprodukte.
Okay, aber der Konsum von Alkohol mit allen Folgeeffekten hat Auswirkungen, die zu Mutationen und damit zu möglichen Tumoren führen
können. Weil das natürlich
mit
dem Blut in den Körper transportiert wird, die Abbauprodukte, genau.
Okay, und gibt es da Mengen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, es gibt keine sichere Menge Alkohol mehr, das ist ja auch eine Änderung, die erst kürzlich stattgefunden hat. Ja. Unterschreibst du das als Krebsforscherin?
Ja, also es gibt tatsächlich, sagt man, kein Alkohol ist sicher. Und das liegt ja hauptsächlich daran, dass es früher Studien gab, die gezeigt haben, dass eine leichte Alkoholmenge das Leben oder Risiko für gewisse Erkrankungen reduziert. Aber da lag das Problem bei den Studien, weil das Problem ist immer, wer ist die Kontrollgruppe? Wer trinkt denn gar keinen Alkohol? Und da waren in diesen früheren Studien dann oft ehemalige Alkoholiker inkludiert oder Menschen, die aufgrund von schweren anderen Erkrankungen keinen Alkohol trinken können. Und das verzerrt natürlich dann meine Studienlage massiv. Und nachdem man das dann berücksichtigt hatte und andere Studien hatte, kam heraus, nein, je mehr Alkohol, desto schlechter. Mhm. Und am besten ist gar kein Alkohol. Das war eigentlich ein Fehler im Studiendesign.
Und du hast gesagt, du trinkst wenig, aber du trinkst trotzdem. Was ist für dich jetzt ganz persönlich, unabhängig von deinem Beruf sozusagen, wie ist dein persönlicher Umgang mit dem Wissen, was es potenziell verursacht, aber trotzdem in der Perspektive Genuss, das Leben soll Spaß machen, man ist ein sozialer Mensch. Wie ist dein persönlicher Umgang damit?
Also ich habe ja durch die vielen Schwangerschaften und Kinder immer Phasen gehabt, wo ich dann wirklich jahrelang gar nichts getrunken habe und wo ich wahrscheinlich, wenn man mich als Studentin gefragt hätte, gesagt hätte, nein, das ist ja unmöglich. Und es war überhaupt kein Problem. Also für mich war es überhaupt kein Problem. Und danach, ich mag tatsächlich auch keine süßen alkoholischen Getränke. Ich mag Bier. Und wenn ich Alkohol trinke, dann ist es Bier. Sehr selten mal Rotwein, aber in geringen Mengen, weil ich werde davon tatsächlich auch sehr müde dann. Mhm. Und ich finde, egal wie schön dann Alkohol abends ist, aber dieses Gefühl, morgens nüchtern aufzuwachen, keinen Kater zu haben, keine Schmerzen und ausgeschlafen zu sein, ich finde, das ist einfach das schönste Gefühl der Welt. Also das möchte ich dann auch mit keinem Exzess ausgleichen. Das ist vielleicht aber auch eine Erfahrung, die mit dem Alter dann irgendwann kommt oder auch nicht.
Nicht bestätigen, ist bei mir auch eine Funktion des Alters. Du hast gerade Schwangerschaft angesprochen und ich weiß nicht, ob du da darüber sprechen möchtest oder ob da auch die Studienlage stabil genug ist, aber ich höre Ärzte, die durchaus noch sagen, dass mal ein Gläschen Sekt in der Schwangerschaft oder so nicht schlimm ist, bis hin zu es fördert den Milcheinschuss etc. Also da gibt es ja wirklich die verrücktesten Dinge. Kannst du mal Menschen, die entweder schwanger sind oder das vorhaben, erklären, welche Eigenschaften Alkohol als wasser- und fettlösliche Substanz auf ein Embryo und auf ein heranwachsendes Lebewesen im Körper haben?
Tatsächlich weiß man das ja alles gar nicht so genau. Also es gibt ja bei Kindern dann dieses Syndrom, die Alkoholenzephalitis bei Kindern, die aber sehr unterschiedliche Ausprägungen hat. Wirklich, es geht von schwer behindert, stark geistig verminderte Entwicklung bis hin zu einfach nur Störungen bei der Wutkontrolle. Und also diese Abstufungen sind sehr unterschiedlich. Und es gibt auch Frauen, die trinken und gesunde Kinder bekommen. Und es gibt Frauen, die tatsächlich nur aus Versehen, weil sie es nicht wussten, einen Tag getrunken haben und schwer behinderte Kinder haben. Und man weiß es ja in diesen ersten Tagen bei der Embryonalentwicklung, da läuft ja alles, da kann man die Uhr nachstellen. Man weiß genau, in welchen Tagen bildet sich das Neuralrohr, in welchen Tagen. Also das läuft sehr stark reglementiert. Und der Zeitpunkt, wann ich dann Alkohol trinke, der hat dann je nachdem, wann, das ist sehr starke Auswirkungen. Aber generell sagt man immer, die größte Angst vor Frauen ist ja, dass sie Alkohol trinken, bevor sie wissen, dass sie schwanger sind. Und in der Phase ist es aber gar nicht so gefährlich, weil diese Eizelle wird befruchtet, die wächst erstmal eine Weile, implantiert, also nistet sich dann irgendwann in der Gebärmutterschleimhaut an, ernährt sich die erste Zeit von diesem Dottersack, heißt das tatsächlich, und dann werden irgendwann Blutgefäße geformt und erst ab dann, wo der Embryo an diesen mütterlichen Blutkreislauf angeschlossen ist, wird es gefährlich. Da ist es aber so, wenn dann Störungen sind, stirbt dann meistens, wenn das sehr früh ist, der Embryo komplett ab. Und deshalb sagt man immer so, diese ersten zwei Wochen vor Ausbleiben der Regel, da gilt dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder das Kind ist kerngesund, weil jede Schädigung so massiv wäre, dass das Kind gar nicht leben kann, oder es geht eben ab. Aber so wie man das dann weiß, weil die Periode ausgeblieben ist und man ist schwanger, sollte man einfach auf Alkohol verzichten, weil es ist ein Pokerspiel. Man kann nicht sagen, an dem Tag ist es sicher oder da nicht, weil dafür ist es einfach viel zu unkalkulierbar.